Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show die Produzenten und Musiker Flocalist und Mr. Käfer.
Alright, alright, wir sind zurück. Neue Folge Beats and Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Ihr wisst Bescheid, es gibt immer Gäste. Heute habe ich zwei Heavyweights im Lo-Fi-Beat-Game, könnte man auf jeden Fall sagen, muss man sagen, zu Gast. Die haben zusammen ungefähr so, um einfach mal ein paar Numbers zu droppen, die haben so zusammen im Monat über 2 Millionen monatliche Hörer. Gott, das sind so viele Zahlen, ich kann sie, so große Zahlen, ich kriege sie gar nicht zusammen. Und sie bringen am 17.09. eine gemeinsame Platte mit dem Titel Now Again über Melting Pot Music heraus. Der eine von denen, Flocalist, hat schon über das renommierte Jazz-Label Blue Note Records veröffentlicht und Mr. Käfer hat mit seiner 2020er Orientation EP für mich einen super spannenden neuen Ansatz von Lo-Fi und arabischer Folklore gesetzt. Das fand ich damals sehr, sehr fresh. Herzlich willkommen, ihr zwei. Einen wunderschönen Moin. Guten Tag hey. Nach München und Köln. Richtig?
Ja.
Genau. Ja. Guten
wir
Tag.
Heute, wir sind sozusagen connected hier. Geht's euch gut? Ihr seid aufgestanden, mehr oder weniger freiwillig für den Podcast, habe ich schon festgestellt.
Ja, also es war ein bisschen früh, aber mir geht's gut, ja.
Damit die Leute ja, wissen, wer das spricht, das ist der Herr mit dem bayerischen Dialekt, mit einem leichten, das ist der Flocalist und der Mr. Käfer aus Köln. Grüße dich auch nochmal.
Grüß dich. Der andere mit dem österreichischen Dialekt.
Der mit dem mehr österreichischen Dialekt, genau. Du bist ursprünglich aus Salzburg, ist das richtig?
Genau, aus Salzburg, ja.
Ah, und was hat dich jetzt in unser Land verschlagen?
Ja, das war eigentlich relativ spontan. Ich war davor schon mal in Köln und kannte auch schon einige Leute da. Blitz und Suppe zum Beispiel. Und
ah ja.
Sind gute Freunde auch hier mittlerweile. Und nach meinem Studium in Salzburg habe ich dann einfach gedacht, bietet sich ganz gut an und die Musikszene ist nice hier. Und einfach mal hergekommen so.
Was hast du studiert
in Salzburg? Gut bis jetzt. Ich habe Multimedia Arts studiert.
Aha.
Mit Schwerpunkt Audiodesign damals.
Okay, also schon etwas, man könnte sagen, du hast tatsächlich was aus deinem Studium gemacht, was damit zu tun hat.
Sozusagen, ja. Oder ich habe es benutzt für das, was ich tue. Ich habe das ja vorher auch schon gemacht, so. Genau, ja.
Okay.
3 Jahre lang.
Der Flocalist hat auch sein Studium benutzt für das, was er jetzt macht, ne? Was hast du studiert?
Ja, so könnte man das sagen, ja. Ich habe Trompete studiert. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Belgien, das heißt mit dem Akzent könnte man das vielleicht auch Flämisch nennen, was man da hört, wenn ich Deutsch rede. Und ja genau, ich habe dann angefangen Trompete zu studieren in Lüttich, Belgien und bin dann nach Leipzig gekommen wegen belgischer Lehre, den es da gab. Ja und so habe ich meine ersten Schritte in Deutschland gemacht und ja. Bin ich dann zum Beatmaking auch gekommen.
Also sozusagen beides Zugezogene, könnte man sagen. ja. Und du hast Trompete studiert, du hast nicht Jazz-Trompete studiert, sondern du hast Orchester-Trompete, oder ist das ein Unterschied? Jetzt schwimme ich.
Genau, ja, man kann immer klassisch oder Jazz studieren, wenn man ein Instrument lernt. Und ich komme aus einer sehr klassischen Musikerfamilie.
Heißt was?
Mein Vater ist Posaunist im Nationalorchester in Belgien und meine Mutter spielt Blockflöte. Und ich meine, sie unterrichtet Blockflöte okay. und spielt Konzerte als Solistin oder ja, genau. Der Großvater spielt Posaune, also jeder in der Familie macht schon irgendwas mit Musik.
Alle sozusagen Blasinstrumente im
Ja.
Ah, okay.
Es gibt auch einen Hornisten, es gibt eine Saxophonistin. Ja, genau, ein bisschen was von allem so. Ja.
War das von dir eine bewusste Entscheidung? Ich weiß nicht, wann hast du angefangen mit Trompete spielen?
Ich habe mit 5 angefangen. Ob das jetzt bewusst war, das kann ich nicht so sagen, aber Ich wollte auf jeden Fall Trompete spielen. Ich weiß noch, dass ich nicht das Gleiche wie mein Vater machen wollte, aber irgendwas in diese Richtung. Und dann ist eine Trompete rausgekommen, ja.
Und das hast du dann, also das ist sozusagen auch schon, das war so ein bisschen Bedingung deiner Eltern? Also, oder, also ich will jetzt nicht sagen Zwang, ne, aber war das so etwas, was so, okay, du musst halt, such dir eins aus, aber eins musst du machen? Oder war das schon sowas, was total aus dir herauskam?
Ja, nein, also bei uns daheim war es schon so, dass wir dann üben müssten und dass es, ja, also nein, Zwang kann man das nicht nennen, weil es mir auch immer Spaß gemacht hat, aber es war schon so, dass wir jeden Tag üben müssten zum Beispiel. Das war schon eine Voraussetzung und wenn nicht, dann gab es irgendwie, ja, es gab schon mal Streit oder, ja genau, wie das in so einer Musikerfamilie ist halt.
Ja, ja. Aber war das sozusagen... Haben deine Eltern das schon, also wann war dieser Wunsch klar oder das Ziel klar, zu sagen, okay, ich will professioneller Trompeter werden? War das eher so ein Ziel, was sozusagen deine Eltern schon relativ früh festgelegt, aber so im Kopf hatten? Oder war das was dann von dir kam? Oder ist es so, dass deine Eltern gesagt haben, wär das bloß nicht, wär irgendwas anderes, aber lern auch ein Instrument?
Nein, ich glaube, meine Eltern haben sich da gut ausgekannt und deswegen war das dann auch eine, wie sagt man das, ein safen Weg für den. Und ich habe schon immer gewusst, dass das irgendwie gut geht mit dem Instrument und ich habe das schon immer im Weg gesehen und ich habe das schon immer meine Zukunft gesehen, so, ja.
Ja. Wann hat sich, du bist ja jetzt tatsächlich auch wahrscheinlich einer der ganz wenigen Produzenten und Hip-Hop-Musiker wahrscheinlich im Generellen, der neben der Produzententätigkeit tatsächlich noch in einem klassischen Orchester klassische Musik auch spielt. Wie ist das so, diese beiden Welten zu kombinieren? Und sind für dich die größten Unterschiede?
Ja, diese klassische Welt gibt's schon mein ganzes Leben und das war auch immer mein Lebenstraum, in ein klassisches Orchester zu spielen. Und dann ist das Beatmaking oder das ganze Hip-Hop-Ding später dazugekommen, was natürlich super cool ist für mich. Und das zu kombinieren ist perfekt, weil ich kann mich im Hip-Hop-Game entspannen und dann kann ich mich auch wieder anstrengen, um ein klassisches Solo im Orchester zu spielen oder so. Und das ist eine ganz gute Balance für mich, glaube ich, ja.
Ich habe ja früher ich bin ja quasi auch über die Klassik zur Musik gekommen. Habe früher in so einem Knabenchor gesungen, der relativ etabliert war. Wir sind da auch durch die Welt gezogen und haben Konzerte gespielt und das halt alles auch mit zu, würde ich mal sagen, 95% klassischen Sachen und vielleicht mal so ein bisschen moderne Gospel-Sachen, die man mal gesungen hat, aber das war eher selten.
Ja, ja.
Von daher kenne ich so diese ganzen Abläufe auch gut, auch gerade weil wir auch mit Orchestern viel zusammengespielt haben, wie das dann läuft. Das ist ja schon ein sehr sehr getaktetes und ein sehr ich will mal sagen, fast schon spießbürgerlicher Ablauf im ich meine es jetzt gar nicht im negativen Sinn, aber sehr, sehr klar. Und klar, man muss halt, du hast dann bei so einem Orchester irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch im Orchester sind, aber da sind ja schnell mal irgendwie 60, 70, 80 Leute. Die musst du natürlich alle unter einen Hut kriegen, genauso wie in einem Chor. Und dann ist natürlich so Disziplin und dann geht es los. Und wenn du dann nicht da bist, dann gibt's das und das. Und jetzt wird genau das geübt und jeder muss irgendwie...
Genau, also man könnte es schon stressig nennen, ja. Und genau deswegen entspannt es mich dann auch, chilligere Musik zu machen nebenbei. Aber auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon, wie gesagt, mein ganzes Leben gemacht und vorbereitet. Und ich lieb auch das Stressige, einfach so gut ein Instrument versuchen zu spielen, um dann später eine Top-Leistung auf eine schöne Bühne zu bringen zum Beispiel. Ich finde, das hat auch was sehr Schönes und das genieße ich auch sehr.
Ja.
Ja.
Ich finde,
Genauso wie wenn ich einen guten Beat fertig mache und ihm danach 10-mal durchhöre und auch zufrieden bin. Man könnte das irgendwie vergleichen, finde ich.
Ja, also meine Erfahrung, ich habe ja auch dann öfter mal mit Musikern, die jetzt eine klassische Ausbildung hatten und gerade auch Orchestermusiker, ist so meine Erfahrung dann oft gewesen, und ich will das jetzt nicht, ich will nicht alle Orchestermusiker über einen Kamm scheren, weil du jetzt ja wieder die komplette Ausnahme davon, oder ne, das komplette Gegenteil davon bist, aber meine Erfahrung war so ein bisschen, dass Orchestermusiker immer irgendwie oder klassische Musiker ganz oft nicht diesen Touch haben, um irgendwie einfach, wenn du denen sagst, okay, jetzt hier hast du einen Beat, spiel mal, was dir irgendwie einfällt, ja, dass die ganz oft so lost sind und dann so, wie, obwohl die das Instrument perfekt beherrschen, so, die könnten alles damit machen, aber dass die so trainiert sind auf, okay, hier sind die Noten und genau so muss das interpretiert werden, liest genau die ganzen Interpretationszeichen und genau so.
Ja klar, aber genau das ist der Unterschied zwischen klassisch und Jazz, und es ist natürlich super schön, wenn man sowas kombinieren kann, aber es stimmt schon, dass der Durchschnitt klassischer Musiker zum Beispiel überhaupt nicht improvisieren kann. Und da fängt schon an.
Ja.
Ich finde es wichtig, ein breites Spektrum zu haben und sich da immer weiter zu entwickeln. Aber es gibt Leute, die dann den Job bekommen oder sich auf den Job fokussieren und nicht mehr weiterdenken. Die nur in dieses, wie sagt man das auf Deutsch, in dieses Umfeld weiterdenken. Und genau das wollte ich irgendwie vermeiden, weil ich das andere auch liebe.
Aber und, ist das sozusagen, genau weil du sozusagen beides machst, musst du dich manchmal auch bremsen, wenn du jetzt auf der Bühne stehst und sollst, jetzt fällt mir natürlich gerade kein Trompetenkonzert ein, sag mir mal eins, was ist denn
das so? Das Haydn-Trompetenkonzert ist von, so das Nummer eins.
Von Haydn?
Ja, genau.
Okay.
Von Haydn, ja, genau.
Ah, doch, ich glaube, ich kenne das sogar. Das stimmt.
Ja, das ist schon bekannt.
Ja. Okay, jetzt wird es zu nerdig für unsere Zuhörer vielleicht. Weiß ich nicht, aber sag ihnen, wie es heißt.
Ja.
Genau, das Haydn Trompetenkonzert. Heißt das direkt Trompetenkonzert? Ja, ne?
Genau, das heißt so, ja.
Nummer eins, sagst du, ne?
Naja, also einfach das Haydn Trompetenkonzert. Er hat nur eins geschrieben.
Ach so, ja. Okay, gut. Dann hört euch das mal an. Und aber wie ist das, wenn du jetzt da auf der Bühne stehst und da jetzt das Solo spielst? Kribbelt es dann manchmal zu sagen, oh, hier könnte man jetzt eigentlich, ja, könnte ich ja noch einen neuen drauf spielen hier oben?
Also, ja, nein, keine neuen, aber ich habe mal mein allererstes Probespiel in Deutschland. Um eine Orchesterstelle zu bekommen, muss man Probespiele spielen. Das ist sehr kompetitiv. Und ich weiß noch, mein allererstes Probespiel in Deutschland musste ich eine Kadenz spielen. Eine Kadenz ist sozusagen eine Art klassische Improvisation. In ein Konzert oder so. Und ich hatte keine vorbereitet. Und da war es dann schon praktisch, dass ich irgendwie im Moment was, wie sagt man das? Ich habe da einfach was erfunden. Und da hat sich dann dieses Improvisatorische schon gelohnt, weil bin dann auch damit weitergekommen und ich habe das dann auch weiterentwickelt. Wenn ich dann zum Beispiel irgendwo in der Kadenz oder so spielen muss, schreibe ich schon immer was, was mir gefällt und was nicht nach Vorschrift ist, oder ja.
Das heißt, es gibt aber.
Also so kann man das.
Das gibt es in klassischen
Konzerten.
So kann
man das gut kombinieren.
Dass sozusagen tatsächlich Raum für Improvisation ist, oder ist das eine gesonderte Sache, die.
Ja, genau. Also das war schon so gemeint, ja. Also eine Kadenz ist eigentlich eine klassische Improvisation, ja.
Und die schreibt dann auch ein Haydn in sein Konzert direkt rein, oder sind das eher modernere Stücke dann?
Nein, es gibt dann im Nachhinein Leute, die Kadenzen geschrieben haben und die dann von Leuten gespielt worden sind. Aber wie gesagt, war es eigentlich so gemeint, zu improvisieren. Das heißt, Haydn hat Kadenz geschrieben und dann hat jemand improvisiert. Ja.
Ah, okay. Das ist mir tatsächlich komplett neu. Ich dachte, da ist wirklich jede Note aufgeschrieben und wehe, da wird ein B-Flat zum B oder so. Ich meine, das wäre trotzdem natürlich tragisch auch.
Ja, das wäre natürlich, tragisch. Aber ja, so ist es.
Okay, krass. Finde ich auf jeden Fall total spannend, weil das dir natürlich so einen ganz anderen Angle irgendwie auch gibt. Wie stelle ich mir da so einen Tagesablauf vor bei dir? Also wie viel Zeit beansprucht, sage ich mal, der der Flokalist im Orchester und wie viel ist Flokalist chillend auf der Couch mit der Trompete und Beats machend?
Also, ob es jetzt Üben oder Orchesterprobe ist, das mache ich immer vormittags. Und dann nachmittags ist für Beaten, also wenn kein Konzert ist, dann ist es für Beatmaking oder Produzieren oder was auch immer, ja.
Aber würdest du quasi sagen, dass es 50-50 ist oder ist doch so mehr Aufmerksamkeit?
Nein, ich würde echt sagen, dass es 50-50 ist und ja.
Wie viel hilft dir das beim Produzieren, diese Ausbildung an sich? Es war immer schwer zu sagen, weil man kennt es ja nicht ohne. Deswegen ist es wahrscheinlich schwer.
Sehr viel, weil ich das Gefühl habe, wenn du eine gute klassische Basis hast, dass du das Instrument technisch sehr gut kontrollieren kannst. Und je besser du dein Instrument kontrollierst, desto mehr Möglichkeiten hast du, dich auszudrücken. Also ja, sehr viel.
Ja, und wenn du jetzt sag mal, so ein Vorbild-Trompeter irgendwie nehmen würde und sagen würdest, okay, das ist so, den fand ich als Kind total cool. Ist es dann eher so ein, jazziges Miles Davis-Typ oder ist es eher ein klassischer Trompeter, den du
jetzt nehmen würdest? Ich fand Wynton Marsalis immer ganz cool, weil der sowohl klassisch als Jazz perfekt drauf hatte. Und jetzt hat er sich dann mehr in eine Jazz-Richtung entwickelt, aber ja, das war sozusagen der erste Trompeter, der beides richtig gut gespielt hat.
Und hast du, ja. wann ging das los mit Jazz? Also war das bei euch in der Familie auch ein Thema? Oder war deine Eltern so komplett klassisch?
Nein, bei uns in der Familie, ich muss sagen, bis ich 10 war oder so, dürften wir eigentlich nur klassisch oder Jazz hören. Was anderes war irgendwie not done, würde ich sagen. Und wir haben dann natürlich immer so.
Ihr durftet nicht mal Kindermusik hören. Es gab keinen Traumzauberbaum für euch. Ich weiß nicht, was hat man in Belgien gehört?
Es gibt viele schöne klassische Kindersachen auch. Aber,
ach so, Peter und der Wolf und so habt ihr dann quasi.
Genau, ja.
Karneval.
Ja, nein, aber es war schon so, dass wir das verstecken müssten, zum Beispiel, wenn ich habe mal eine CD von Cousin bekommen und das dürfen wir da nicht hören und ich habe mich dann so heimlich einen Discman gekauft und
was war das für eine
und
CD?
Da diese CD drauf gehört. Das war eine CD von ich glaube, es war Rage Against the Machine oder so. Ich weiß nicht mehr.
Okay.
Genau so. Ich weiß genau, ja.
Aber war ja, weil deine Eltern Angst hatten, dass du da sozusagen mit Themen in Berührung kommst, die für dein Alter nicht entsprechend sind? Oder war das schon eher so wie, der soll erstmal Musik, also so aus so einem musiktheoretischen Ansatz heraus, er soll die Musik erstmal in der vollen Gänze und nicht gleich sozusagen die reduzierte Pop-Variante konsumieren?
Also ich denke, dass es hauptsächlich war, weil mein Vater es überhaupt nicht hören konnte damals.
Okay.
Und es hat sich zum Glück richtig gut entwickelt. Jetzt ist es komplett anders. Jetzt hört er die ganze Zeit Lo-Fi zum Beispiel. Also,
tatsächlich. Ja. Und spielt ihr auch ab und zu mal zusammen auf Sachen? Ich weiß, dass du mit deinem Bruder ja recht häufig auch Platten zusammen machst. Ja, sag mal den Leuten noch, wer dein Bruder ist vielleicht.
Mein Bruder heißt Aiken und eine Platte haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber wir hatten zum Beispiel eine EP auf Lo-Fi Records und jetzt kommen auch noch ein paar Tracks raus gemeinsam. Ja, und mit meinem Vater, klar, der hat früher ein paar Sachen komponiert für mich. Wenn ich daheim bin, üben wir manchmal nochmal zusammen oder so, aber ja, ganz entspannt. Das hat sich so entwickelt, dass wir eigentlich mehr übers Leben reden mittlerweile als über die Musik. Ja. Was ich auch sehr gut finde, weil früher war es anders.
Ach, da habt ihr tatsächlich fast nur über Musik geredet, sozusagen?
Nein, aber da war es schon wichtig, irgendwas zu erreichen oder das Lebensziel, professionelle Musiker zu werden, zu erreichen. Das war immer, ja, das war einfach so.
Und jetzt eine ganz, ganz spannende Frage. Was findet denn dein Vater oder deine Familie, aber wahrscheinlich nehme ich an, dass dein Vater da eine große Rolle spielt. Was findet der denn jetzt, was ist für ihn wichtiger? Also wenn du ihm jetzt morgen sagen würdest, du, ich habe jetzt im Orchester gekündigt, ich mache jetzt irgendwie nur noch straight hier mein Lo-Fi-Kram. Fände der
das
dann
würde der das völlig unterstützen.
Er fände, oder fände der das...
Nein, nein.
Und wenn du es andersrum machen willst, sagen wir das, also du, ich, mit diesem Lo-Fi-Kram habe ich irgendwie, ich mache jetzt nur noch ein bisschen Orchester und so. Was fände der schlimmer oder ist es mittlerweile für ihn beides gleich wert?
Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich habe ja jetzt mein eigenes Leben. Ich meine, ich bin nach ein anderes Land umgezogen und ich habe hier meine Sachen und ich bin voll zufrieden mit, was ich mache. Ich kann ja auch machen, was ich will.
Ja, aber man bleibt doch immer Vaters oder Mutters Sohn. Also ich kenne das, wenn meine Mutter mir ständig sagt, ey,
ja, aber das ist... Ja, aber wir sind jetzt... Ja, wir sind jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass ich, keine Ahnung, bewiesen habe, dass die sich keine Sorgen machen müssen um meinen musikalischen Weg. Ja.
Okay, also das ist sozusagen für ihn ist mittlerweile auch diese Lo-Fi-Sache sozusagen eine vollwertig, das ist genauso viel wert für ihn wie sozusagen ein Heiden-Trompetenkonzert als Solist an der Staatsoper
komischerweise schon, ja.
irgendwo zu spielen. Okay.
Ja, ich finde es eine sehr gute Frage, aber ja, komischerweise ist es so, ja.
Ja, also es ist ja auch so, dass es irgendwie, also ich würde das eine nicht mehr wichten als das andere und am Ende kommt es ja auch eher drauf.
Nein, das meine ich auch nicht, aber ich meine für meinen Vater, meine ich.
Ja.
Weil der früher anders drauf war.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, manchmal, klar, man hat ja seinen eigenen Weg, ne? Der hat ja seinen Weg gemacht, der ging ja auch durch eine klassische, also als klassischer Posaunist dann, ne? Und dann hat er halt gesehen, ja. Okay, das ist was Solides, das funktioniert, da kennt er sich aus, da weiß er, wo verdient man irgendwie sein Geld und da gibt's irgendwie Zuschläge nachts und da gibt's, keine Ahnung, Sozialversicherung und alles das. Und dann hat er vielleicht irgendwie die Jazzmusiker gesehen, die dann irgendwie immer strugglen mussten und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, und jetzt hast du ihm halt bewiesen, man kann auch da auf soliden
genau,
Füßen
ich hab,
stehen.
Genau, ich mache jetzt beides. Ich find's so viel interessanter und er hat es auch verstanden, dass es für mich der Weg ist. Und ja.
Cool. Das bringt mich zur nächsten Frage und da ist es sehr interessant, dass ihr da jetzt gerade eine Platte zusammen gemacht habt. Mr. Käfer, du hast ja jetzt, sagen wir mal, diesen klassischen Weg nicht beschritten. Du bist eher so ein bisschen mehr Autodidakt.
Auf jeden Fall.
Hast du Klavierunterricht mal gehabt oder sowas?
Bisschen, auf jeden Fall. Jetzt aber erst in letzter Zeit so, aber... So, der Weg, den ich bis jetzt, wie ich das bis jetzt gemacht habe, ist eigentlich nur nach Gehör immer.
Mhm.
So, und ich komme ja eigentlich auch eher so vom Hip-Hop. Also ich habe damals eigentlich angefangen, Beats zu bauen, weil wir alle halt keine Beats hatten.
Du bist bist von der Rapper-Front rüber gewechselt.
Ja, sozusagen. Also halt auch im Freundeskreis war es halt irgendwann so, wir brauchen halt schon noch eigene Beats, wenn wir was recorden wollen. Dann habe ich das so mit 17, glaube ich, angefangen. Einfach so diese DAWs mir anzuschauen und zu lernen. Fruity Loops, glaube ich, damals noch. Und Reason.
Ja.
Und irgendwann war es halt für mich auch so, dieser Boom-Bap war mir dann irgendwie auch, ich liebe das noch immer und werde es immer lieben so. Aber ich wollte halt dann, dass da auch noch andere Sachen dazukommen so. Und habe dann halt angefangen, so Sachen einzuspielen. Halt immer nach Gehör, ne?
Mhm.
Und wie sich das dann bei mir, glaube ich, entwickelt hat, ist, dass ich dann einfach mehr mit Musikern zusammengearbeitet habe, so aus verschiedenen Hintergründen. Zum Beispiel auch bei dem, wo du jetzt vorher angesprochen hast, das Orientation, also diese Jazzbeats mit orientalischem Einfluss. Das konnte ich halt dann auch nicht mehr alleine umsetzen. Da habe ich halt dann Musiker gefragt, die halt dann zum Beispiel Gitarre, Bass und Saxophon spielen und so. Und ich glaube, bei mir war das so die Summe aus dem Ganzen, wo du halt immer wieder durchs Tun neue Dinge dazulernst. So.
Und jetzt hast du aber gesagt, du hast jetzt nochmal vor kurzem angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, in Anführungsstrichen. Genau. Hast du also jetzt tatsächlich, um die Technik zu verbessern oder eher um theoretisch noch dir...
Theoretisch vor allem, aber das ist dann für mich auch eigentlich so ein bisschen anderer... Ansporn, würde ich jetzt sagen, eigentlich. Natürlich hilft es mir dann auch, meine eigene Mucke zu machen. Aber so die Theorie lerne ich jetzt dann, also mein Ansporn ist dann, dass ich das Instrument an sich mehr spielen kann.
Mhm.
ohne jetzt dann irgendwie den Anspruch zu haben, das für Beats zu verwenden, sondern einfach auch so ein Instrument an sich dann mehr zu lernen.
Einfach aus Spaß am Spielen sozusagen.
Genau, und so auch als Ausgleich auch irgendwie zum Beat machen.
Ja.
Weil ich finde, das ist immer ganz guter Ausgleich dann so zwischendurch.
Ey, voll. Ich nehme mir das so oft vor, deswegen bin ich auch so ein bisschen neidisch auf den Vokalist, muss ich sagen, weil der das sozusagen in seiner Daily Routine so verinnerlicht hat, weil das muss, ja, weil er sozusagen sonst wahrscheinlich aus dem, ich weiß nicht, ob man dann rausfliegt aus dem Orchester, aber wenn man jetzt irgendwie einfach gar nicht übt zu Hause, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell auffallen, außer es wird immer wieder das Gleiche gespielt und man ist einfach super.
Ja, vor allem bei Trompete fällt es sehr schnell auf. Wenn ich ein paar Tage nicht übe, dann hört man das echt. Das ist so schlimm.
Echt?
Ich habe mir das falsche Instrument ausgerichtet.
Ja, ist das echt, so, weil die Spannung dann weggeht oder was in der Lippe oder was ist das?
Ja, weil du hast eine Muskulatur im Gesicht und die musst du, ja, da musst du die Spannung halten, ja, das stimmt.
Ist das so, dass Trompeter die besseren Küsser sind?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und nein, aber ernsthaft, das ist so. Das heißt, wenn jetzt in Miles Davis irgendwie damals der hatte auch seine Kokain-Hochphasen und weiß der Geier was. Ich glaube nicht, dass der da jetzt jeden Tag geübt hat. Dass der dann irgendwie dann auch nach 10 Tagen plötzlich nicht mehr alles so spielt.
Aber da gibt's. Ja, aber der hat bestimmt auch mal ein Konzert gespielt, wo der nicht hundertprozentig zufrieden war.
Ich meine, klar.
Ich rede hier jetzt über hundertprozentige Kontrolle. Wenn du echt einfach nah dran kommen willst, keine Fehler zu spielen, dann musst du jeden Tag üben.
Ja, okay. Wahrscheinlich gerade bei Blasinstrumenten so, ne? Weil du halt eben diese Muskulatur so extrem brauchst.
Ja.
Oh krass, das heißt also,
aber
die Grundtechnik, also sagen wir jetzt mal, du würdest jetzt ein halbes Jahr nicht Trompete spielen oder sehr, sehr random, ja, ab und zu mal, dann würdest du trotzdem jetzt noch spielen können, klar, ne? Aber der Ton würde sich quasi verändern, dein Sound wäre nicht mehr der, es wäre...
Ja, alles, also nicht nur der Sound. Ich habe mal eine kleine OP gehabt an der Lippe und da konnte ich irgendwie 2 Monate nicht spielen und da habe ich schon ein halbes Jahr wieder komplett aufbauen müssen, um aufs gleiche Level zu kommen.
Okay, und das hat nur was mit Muskulatur.
Ja, es ist... Ja, man spielt natürlich nicht nur mit dem Gesicht oder mit Lippen, man spielt mit dem ganzen Körper. Das ist eine körperliche Übung, wie beim Sporten oder ich weiß nicht.
Mhm. Ja, also ich habe mal...
Bei jede mögliche Sache.
Ich habe tatsächlich auch mal so mit, kann es nicht mehr genau sagen, ich würde sagen so mit 16, 17, habe ich auch mal ein halbes Jahr Trompete gespielt und musste dann aber leider aufhören, weil dann bin ich ausgezogen zu Hause und meine neuen Nachbarn, die hätten das nicht so geil gefunden. Vor allen Dingen nicht meine WG-Partner und so.
Und ja, kann ich verstehen, ja.
Ging das dann nicht mehr so richtig. Aber da fand ich das auch krass, wie sehr das, also wenn du, ich konnte gar nicht länger üben als eine Viertelstunde oder so, das ging, oder 20 Minuten oder so, weil dann im Prinzip irgendwann so viel Druck auf dieser Lippe war und die dann anfing halt weh zu tun und so. Gibt es da so richtige Übungen, die man quasi macht, um das zu verhindern?
Ja, ich kann die Übungen hier jetzt nicht beschreiben, aber,
aber es gibt welche.
Man muss die Übungen regelmäßig machen. Ja, genau.
Aber die sind sozusagen gar nicht mit Trompete, sondern die haben, dazu brauchst du, oder brauchst du nur das Mundstück wahrscheinlich, so, um das sozusagen zu machen, oder sind
ja, das kann man auch machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur einen Weg.
Okay.
Du kannst gerne mal zum Unterricht vorbeikommen, wenn du.
Ja, ich wüsste mal, ich hätte tatsächlich sehr gerne mal wieder eine Trompete. Ich gucke schon immer mal ab und zu und ich bin aber so unsicher, was man da kauft und wollte mir jetzt nicht so eine irgendwie so billig China-Trompete irgendwo kaufen. Wahrscheinlich ist es aber auch egal, um so ein bisschen mal den einen oder anderen Ton in der Produktion unterzubringen. Aber da frage ich dich nochmal nach dem Podcast, was du mir da empfehlen würdest.
Ja, kannst du gerne machen.
Ihr zwei habt jetzt zusammen eine Platte gemacht und jetzt die Frage, wie seid ihr denn, oder wie funktioniert das, wenn ihr dann zusammenarbeitet, sage ich mal, wir bauen jetzt das das theoretische Konstrukt auf von studiertem Orchestermusiker trifft autodidaktischen Beat-Producer. Wie kommuniziert ihr? Ist das rein emotional oder ist es schon auch so, sagen wir mal, musikfachspezifische, also redet ihr da über Funktionsakkorde und sowas oder ist das eher alles, ja, spiel da mal was anderes oder so?
Ja, ja, also eher so, weil ich habe ja auch das theoretische Wissen gar nicht, dass ich das als alles so betiteln könnte, ich persönlich. Und in dem Fall ist es einfach oft so, dass ich habe eine Skizze, wo schon Drums und Chords sind zum Beispiel, oder wir sind gemeinsam und ich mache Drums und Michael spielt Chords. Es variiert halt eigentlich immer, ne?
Ja, genau. Also erstens muss ich sagen, dass ich Mr. Käfers Beats immer krass gefeiert habe, den Vibe.
Ja, voll.
Dann sind wir bei einer Collab oder bei einer ersten Collab haben wir dann was fertig gemacht. Der Beat ist richtig cool geworden. Und ab dann haben wir richtig viel zusammen gemacht, saßen wir hier auch bei mir daheim, haben wir den einen Beat nach dem anderen eingespielt und egal wer was macht, es gibt einfach einen Vibe. Also ich würde es schon auch als emotional bezeichnen, weil ja, wir schon uns immer gut verstehen musikalisch. Das ist echt krass. Wir haben, glaube ich, noch, also nach meinem Geschmack, noch keinen schlechten Beat zusammen gemacht.
Aber es ist sozusagen für dich auch völlig okay, dass es dann, dass dann dir nicht jemand sagt, guck mal, du musst jetzt hier oben, geh da mal lieber auf die 9, geh mal nicht auf die 7, das klingt nicht so gut, sondern der einfach nur sagt,
nein,
ja, kannst du was anderes machen? Ist dir das sogar lieber in dieser Welt, als das, na, weil das ja sozusagen so ein bisschen anders ist als diese Orchestersache und es diese Freiheit hat und man gar nicht so in diesen Strukturen denkt, wobei Jazz ja voll ist mit Strukturen und Regeln in Anführungsstrichen, ja, aber so, du findest ja hinter jedem Akkord irgendwie eine sinnvolle musikharmonische Logik, die dahinter steckt, ne?
Ja, aber ich mag, wenn es frei float und wenn man dann harmonisch richtig spielt und denkt, dann ist man sowieso drin und da kann man sowieso viele verschiedene Möglichkeiten benutzen. Und das ist immer so bei uns, glaube ich. Dass es musikalisch eine Richtung ausgeht, egal wo es hingeht, aber dass es immer passt und dass wir beide immer zufrieden sind. Ich glaube, vom Geschmack sind wir da schon auf dem gleichen Level.
Ja.
Ja. Und im Endeffekt geht es ja auch immer um eine Stimmung irgendwie. Also für mich. Und wenn man diese Theorie da jetzt nicht so hat, dann ist man da halt, denke ich, auch teilweise unbefangen. Wie du vorher sagtest, ein klassischer Musiker, der ist ein Virtuose auf seinem Instrument, aber kann dann nicht einfach irgendwas jammen, zum Beispiel.
Ja.
Und das ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, für das wird es dann eigentlich diese Struktur oder diese Theorie ein bisschen limitieren auch sogar, ne?
Mhm. Ja, ja, voll.
Ich mag auch es immer unkompliziert zu halten. Das heißt, dass dieser klassische Background gar keine Rolle mehr spielt. Die Melody-Lines müssen nicht krass technisch oder virtuos oder was auch immer sein, sondern manchmal ist es auch einfach geil, wenn es nach einem Sample klingt oder wenn man was ganz Simplistisches ein paar Mal wiederholt.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, als ich Sachen gehört habe, auch als ich jetzt eure neue Platte gehört habe, die mir euer lieber Labelchef schon geschickt hat. Ich habe sogar die Theorie, so wenn ich mir viele von unseren Produzentenkollegen angucke, aber auch unabhängig vom Genre jetzt, ne, also ob das Lo-Fi-Beat-Producer sind oder Pop-Producer oder was auch immer, das sind selten, sind es die super krassen, virtuosen Leute an bestimmten Instrumenten oder die total ausstudierten, krassen Jazzmusiker, sondern es sind ganz oft Leute, die, sagen wir mal, so ein solides Grundwissen haben, sich dann auf irgendwas spezialisiert haben und sich da einfach so ein bisschen spielerisch genug, um spielerisch zu bleiben, aber auch professionell genug, um sozusagen mit Leuten zu kommunizieren auf einer gewissen Ebene, die, also mit Musikern, die dann einfach Instrumentalisten sind und spielen und mit denen auch sinnvoll kommunizieren zu können. Und ich glaube, dass es deswegen so ist, weil wenn du extrem krass zum Beispiel Jazz studiert hast, ne, und so alles irgendwie komplett ausgecheckt hast, dann ist es, glaube ich, auch für dich gar nicht mehr so befriedigend, wenn du so einfachere Sachen spielst und du versuchst dann quasi immer nach dem noch verrückteren, noch die eine Time-Signature irgendwie ändern und da irgendwie noch einen reinschieben und dort noch einen Akkordwechsel mehr und nur weil das noch keiner gemacht hat, machen wir das jetzt. Und dann wird es halt schnell zu so einem verkopften Ding und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe auch von einem Producer, für mich zumindest immer, sozusagen den Künstler mit dem, was er, und wenn das jetzt auch die Musik einfach nur ist, die man selber produziert, was auch immer, aber das, was man dort irgendwie hat, auch trotzdem in so eine musikalisch verständliche Welt für einen Zuhörer zu bringen, die einfach Spaß macht und die frei ist von diesem ganzen theoretischen Anspruch, sondern komplett emotionalisiert. Und wie die das schafft und dass da natürlich theoretische Techniken dahinter stecken, das ist natürlich klar, aber dass diese sozusagen nicht so sehr im Vordergrund stehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst. Und das höre ich bei deinem Spiel zum Beispiel sehr oft, dass man so merkt, es gibt Momente, da ist es sehr virtuos und dann sind aber auch Beats dabei, wo man irgendwie so denkt, da hätte man jetzt theoretisch wahrscheinlich auch aus einer Sample Library irgendwie rausnehmen können. Das hätte er jetzt gar nicht unbedingt spielen müssen. Ist das überhaupt, spielt er da jetzt überhaupt oder ist das irgendwo aus einem Sample Library abgefeuert? Sag jetzt mal, ich meine das gar nicht negativ, sondern weil es funktioniert ja emotional trotzdem. Ne? Das finde ich total spannend. Das ist cool.
Ja, ja, und man kann ja auch fokussieren auf den Sound und nicht auf Noten oder was
gespielt wird. Ja, ja, voll. Ja. Voll, genau.
Und ich finde, das Wichtigste finde ich immer einen guten Geschmack und das habe ich bei Mr. Käfer zum Beispiel, habe ich das. Ich kenne hier in München Rudy Raw, kennt ihr bestimmt auch. Das ist für mich auch so jemand, der so einen perfekten Geschmack hat für mich. Für mich hat er noch keinen wacken Beat gemacht oder irgendwas. Es war immer alles super krass. Obwohl es auch manchmal basic geblieben ist, aber ja.
Ich finde, das ist ja auch sowieso die größte Kunst, ja. Also es zu schaffen, etwas basic zu halten und trotzdem so viel Aufmerksamkeit dadurch auf sich zu ziehen vom Hörer, dass er es trotzdem immer wieder hören möchte und dass er irgendwas da drinnen entdeckt. Das heißt, du musst es schaffen, mit einer einfachen Formel und in diese einfache Formel irgendein Gewürz reinzukippen, was das eine ist, was sozusagen dem Hörer im Ohr bleibt oder was er irgendwie ihn emotionalisiert. Und ich glaube, da ist nicht der richtige Weg wäre da nicht jetzt den ganzen Salat mit lauter Gewürzen voll zu kippen und noch da Rucola rein und das noch und jenes, dann wird es halt irgendwann so, wow, okay, was habe ich jetzt gegessen? Ich habe halt irgendwie alles gegessen, aber was genau davon will ich jetzt wieder haben, als wenn du irgendwie so eine Fitzelchen Zitrone reinmachst und der sagt, oh, das war dieser geile Zitronensalat. Der war wieder eines meiner wahnsinnig tollen Bildgleichnisse.
Ja, ja. Ich krieg's schon Hunger.
Aber es stimmt auf jeden Fall, ja. Hast du recht, finde ich, ja.
Was ich noch über unsere Platte sagen wollte, ist, ich finde es cool, was für einen Style wir da kreiert haben. Das ist einfach ein easy, jazzigen Style. Der geht nicht zu weit, der bleibt für mich entspannt. Und ja,
für mich
das
klingt
war das eigentlich unseres Ziel.
Für mich klingt es so ein bisschen wie eine Loop-Party im Jazzclub. So irgendwie. Also es ist so. Ja.
Aber genau das soll es sein.
Ja, genau. Ja. Da habe ich jetzt eine Frage, die mich. Die mir auf den Nägeln brennt, sozusagen. Das hat Momente, finde ich, auch gar nicht unbedingt jetzt auf der Platte, sondern auch bei Mr. Käfer Soloplatten, bei deinen Soloplatten und es gibt auch ganz viele andere, bei denen das teilweise so ist, aber nicht so viele, wo es so Momente gibt, die extrem eigentlich nach Jazz klingen. Also wo man auch sagen würde, jetzt gar nicht jazzige Beats, sondern wo man das eigentlich sagen könnte, ey, das ist eigentlich ganz klassisch Jazz, also mit sehr komplexen Solis drüber, ja, von ob das dann Trompete ist oder Keys oder Gitarre oder was auch immer. Aber ne, wo im Prinzip so ein ganz klassischer Jazz-Standard unten drunter etabliert wird, mit einem Loop oder Beat ähnlich, und dann geht es da irgendwie sehr, sehr ausgecheckt und auch gar nicht looptechnisch unbedingt drüber. Und dann ändert sich auch viel in so einem Song, und man würde eigentlich sagen, ey, das ist ein ganz klassisches, modernes, wie auch immer geartetes Jazzstück. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, auch auf der Platte, wo es dann wieder zurück in diesen ganz klassischen Lo-Fi-Loop-Sound geht, der sozusagen, sagen wir mal, eher sehr entspannend ist, der nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja? Deswegen kommen wir auch gleich nochmal zu diesem Thema Study-Beats-Playlisten und all sowas, ne? Wo ja auch eure Musik viel funktioniert. Ist das auch so ein bisschen, oder seht ihr da eine Möglichkeit, dass man diesen Jazz, also dieses, was man jetzt als Jazz bezeichnen würde, das, was jetzt gerade aktuell ist, ja, also diese wirkliche Jazz-Szene, dass diese Beat-Szene dort irgendwie auch reinwächst und dass man es irgendwie schafft, dass auch diese Art von Beats wirklich nicht immer so als, ja, das ist so Lo-Fi-Beat-Kram, sondern dass das wirklich auch ein Teil dieser Jazz-Kultur wird, oder ist es vielleicht schon so, oder habt ihr da so ein Gefühl dafür? Ich finde das eine spannende Frage, weil eigentlich finde ich, ist das sehr, sehr, sehr nah aneinander, und ich glaube, dass es trotzdem auch so Berührungsängste gibt, weil vielleicht bestimmte Jazzmusiker sagen, ja, das ist uns aber irgendwie, das sind ja, weiß ich nicht, keine Studierten oder was auch immer.
Ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar viele sind von den Jazzmusikern, die so denken.
Ja.
Also meinst du jetzt, der Sound, den wir jetzt machen, ob der so, wie er ist, da stattfinden kann oder quasi dann auf eine Band umgelegt wird zum Beispiel?
Ne, ich glaube, so wie er ist, wie gesagt, hat er Momente, wo man das genau das ist. Und dann gibt es aber auch Momente, wo man sagt, wo man ganz klar sagen, okay, das ist jetzt halt auch Loop-basiert, und das ist eher jetzt, sage ich mal, Playlisten-Mucke. Ich meine das gar nicht jetzt so, ich will das gar nicht negativ sagen, ne? Aber, sondern einfach, das sind ja schon, wenn man sich diese Playlisten anhört, und können wir auch gleich mal drüber reden, also ihr habt ja unfassbar viele Hörerzahlen, die im Prinzip aus diesen Playlisten kommen. Wie fühlt sich das an, wenn man quasi weiß, man hat da jetzt, was weiß ich, 2 Millionen monatliche Hörer, die ja aber zu einem Großteil wahrscheinlich das gar nicht so bewusst hören, sondern das eher als Funktionalitätsgründen, weil das halt nebenbei läuft, hören.
Ja, auf jeden Fall.
Was macht das? Also macht ihr euch darüber Gedanken? Wie ordnet ihr das für euch ein?
Ich schaue eigentlich, dass ich da, also natürlich ist es eine coole Sache, dass das generell sich alles so entwickelt hat. Also es hätte sich ja damals, glaube ich, nie jemand gedacht, wenn man damals halt auf Soundcloud war, so, das war für mich das Einzige, um das es ging, ist halt andere Leute zu finden und zu connecten irgendwie, die auch den Sound machen. Das war alles. Und ich glaube, da hätte sich nie jemand gedacht, dass sich das auch so entwickelt, ne? Und wie du schon sagst, diese Zahlen spiegeln ja dann auch nicht die aktiven Hörer wider, die auf dein Profil gehen und deine Mucke hören, sondern halt sagen im Endeffekt aus, dass du halt in diesen Playlisten stattfindest. Aber ich finde,
also
ja, generell hat sich das halt so natürlich entwickelt, und ich denke, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin da halt so reingefallen, ne? Ich habe immer das gemacht, was ich mache, und das hat sich halt so entwickelt mit der Zeit. Deswegen habe ich da nie viel drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich wollte zuerst noch was sagen zu dieses Jazz-Thema oder zu dieses, ob man das live spielen kann und ob Jazzmusiker das irgendwie cool genug finden oder komplex genug finden, um live aufzuführen. Und ich meine, schau dir mal früher einen ganz normalen Jazz-Standard an, wo es vielleicht Chord Progressions gibt, die sich ein bisschen mehr entwickeln, aber basically wird auch einfach nur ein Thema dargestellt, wird es einmal gespielt und wird dann diese Chord Progression, worüber das Thema stattfindet, 3-4 Mal geloopt, improvisieren Leute drüber, und am Ende findet das Thema nochmal statt und der Track ist fertig. Genau so sehe ich das auch bei Beats. Man könnte ein Beat spielen, wo irgendwie ein Main-Theme drin ist, dann Chord Progression 3-4 Mal loopen lassen, darüber improvisieren, verschiedene Musiker können ihr Ding machen, dann kommt das Thema nochmal und fertig. Also die Strukturen und diese Live-Möglichkeiten, die liegen gar nicht so weit auseinander, würde ich sagen.
Aber genau, und das ist das, was ich meine, weil das, es passiert halt auf den Songs, so wie sie dann auf den Streaming-Plattformen sind, passiert es halt noch nicht so häufig. Ich versuche das zum Beispiel auch oft, diesen Ansatz zu folgen, ja, also zu sagen, okay, man etabliert ein oder zwei Themen und man setzt dann verschiedene, also an verschiedenen Teilen des Beats sozusagen immer andere solistische Elemente darüber, Saxophon, ja. Gitarre oder ein Synth-Lied-Solo oder was auch immer, sodass quasi immer ein Instrument übernimmt vom nächsten. Aber je mehr man das halt macht, habe ich das Gefühl zumindest, also in diesen, wenn ich mir diese Playlisten anhöre, dass, wenn es zu viel des Ganzen gibt, es dann so ein bisschen natürlich den Zweck der Playlist nicht mehr ganz so dient. Weil der Zweck der Playlist ist natürlich, nicht von allen, aber einige Playlists, die halt groß sind, haben natürlich auch in ihrem Namen schon so Relax Beats oder was weiß ich, oder Study Beats, also quasi Musik.
Das stimmt, aber zum Beispiel Musik hören, ja. Eigentlich. Das ist ja kein aktives Musikhören bei diesen Playlists meist. Oder sie sind halt nicht für diesen Zweck gedacht.
Nein, sie sind ja auch dafür gemacht, so, dass sozusagen, dass es
stimmungsbezogen
im Hintergrund. Dass es nebenbei läuft. Und in dem Moment, wo du natürlich, das ist ja wie auch mit Jazz, ne? Du hast ja auch verschiedene Jazzarten. Du hast auch Jazzarten, die sehr, so sag ich mal, so ein Lounge-Jazz.
Genau, das wollte ich. Ich wollte gerade Cool Jazz nennen, genau. oder was auch immer, wo die Improvisationen einfach ganz gechillt sind. Aber ich finde auch, man muss diese Playlists jetzt auch nicht generalisieren. Ich finde immer 3-4 Tracks drin, zum Beispiel ja, Jazz Vibes, ja. 3-4 Tracks oder vielleicht sogar mehr, wo eine ganz coole Band ein richtig cooles Stück eingespielt hat und das dann ein bisschen nach Beat umgebaut hat. Ja, so solche Sachen gibt's auch, zum Beispiel Blue Lab Beats.
Ja, voll. Ja, super das, krass.
Ja, mega nice.
Also die, super krass und die kommen auch in diese Playlists rein. Ja, es gibt natürlich Leute, die Musik noch mehr darauf einstellen und noch mehr Playlisten, aber eine Verbindung gibt es schon. Und man könnte das, man kann auch dieses Online-Game und eine Live-Scene überhaupt nicht vergleichen. Ich rede eigentlich mehr über das alles auf live zu beziehen und dann einfach noch was Neues draus zu holen. Genauso wie die Streaming-Zahlen sich online entwickelt haben, kann sich vielleicht daneben auch noch eine Live-Scene entwickeln, die es überhaupt noch nicht gibt.
Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Und auch mir fällt es auf und ich sehe das auch sehr, sehr, finde das total super, dass in vielen Playlisten, ob das eine Jazz Vibes ist, auch eine Beatstrumentals auf Apple, auch eine Tidal in the Loop oder dieser Playlisten, um jetzt alle irgendwie zu nennen, die es gibt, dass da auf jeden Fall sozusagen auch eine Bewegung hingeht zu mehr komplexeren Sachen, die sozusagen genau das auch widerspiegeln, ne? Auch mehr den Namen Jazz sozusagen wertschätzen und auch mehr tragen. Und das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich im letzten Jahr gesehen habe und die ich total super finde. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Playlisten, die auch viele Hörer haben, die natürlich dafür immer reduzierter und einfacher werden, oder nicht immer, aber die sehr, sehr einfach noch sind von Beats, wo wirklich Loops sind, die einfach nur anderthalb Minuten lang laufen und wo im Prinzip gar nichts passiert drinne. Auch das ist eine Art von Kunst, weil auch da, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, also keep it simple, aber keep it irgendwie interesting. Auch das ist irgendwie.
Ja, aber da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. No Spirit, das ist eine der coolste Jazzpianisten, den ich kenne, oder ja, spielt richtig gut Jazzklavier, layert seine Tracks irgendwie mit 130 Spuren und es klingt immer noch wie ein entspannter Soundteppich. Und das ist viel Jazz, wo eigentlich, ja, ich würde nicht sagen, wenig passiert, aber es bleibt ruhig. Und sowas kann ich auch sehr gut Abriss.
Ja, voll. Es ist ja immer die Frage, wie man es macht und wie man es tut. Ne? Und das heißt auch nicht, dass jetzt das alles total vollgepackt sein muss, sondern es geht einfach um die Komplexität. Ich meine, es kann ja entspannt sein, aber wenn du sagst 100 Layer, so, dann ist es halt trotzdem komplex. Und es zu schaffen, dass etwas komplex ist, trotzdem total einfach klingt, das ist ja dann auch wieder eine Kunst.
Das ist echt eine Kunst, ja.
Jetzt die alles entscheidende Frage mit der Bitte um tatsächlich eine ehrliche Antwort, weil ich weiß, dass alle Musiker sich da wahrscheinlich, ich würde auch wahrscheinlich einen easy way out suchen, aber wie viel Hand aufs Herz, ich will nicht sagen Kalkül, aber wie viel Überlegung spielt eine Rolle mit beim Machen einer Platte? Vielleicht auch an einer bestimmten Stelle zu sagen, oh, wir könnten jetzt hier eigentlich noch 3 Solis mehr draufhauen und wir könnten jetzt hier noch völlig durchdrehen und das machen, aber lass es uns nicht machen, weil dann funktioniert es vielleicht nicht mehr in der Playlist und das machen wir jetzt vielleicht lieber nicht. Also mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Natürlich werden alle sagen so, nein, wir machen immer nur das, was wir so, aber das ist ja auch nichts Verwerfliches. Jeder Popmusiker agiert ja genauso. Ne? Der sagt ja auch, ey, könnt ihr jetzt hier noch eine vierte Strophe dran machen, aber dann passt es halt nicht mehr in das Radioformat. Okay, lass es uns halt weglassen. So, ne? Also das, man ist ja immer
so. Also ganz ehrlich, wenn es eine Platte ist, dann muss es ein Sound sein, den dir gefällt und den du drauf haben willst und dafür kannst du halt keine Kompromisse schließen. Und ich denke bei uns, dass die Tracks einfach so stattgefunden haben. Wir haben irgendwas eingezockt, haben es fertig gemacht, sind nochmal drüber gegangen, aber nie haben wir zueinander gesagt, okay, das passt in eine Playlist rein oder das passt nicht rein. Höchstens haben wir gesagt, der Beat ist sehr gut oder keine Ahnung.
Ja, ich finde auch, also es kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt mache, mit dem Hintergrund, dass ich irgendwie neue Sachen ausprobiere. Zum Beispiel bei diesem Projekt, was ich gemacht habe, wo man irgendwie Jazz mit dem Orientalischen verbindet. Das war jetzt kein Sound, wo ich mir im Vorhinein dachte, dass der da reinpasst oder da überhaupt stattfinden kann. Hat aber dann trotzdem irgendwie auch diesbezüglich funktioniert. Also ich finde auch, wenn man sich da einfach traut, das zu machen und das Vertrauen hat in den Sound, den man halt dann macht, dass es genauso gut funktionieren kann. Auch wenn du jetzt im Vorhinein denkst, der passt da nicht rein, aber irgendwie funktioniert es dann doch. Also Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So.
Ja, aber genau das ist ja das, was ich meine. Also ob man das dann macht oder nicht, aber die Überlegung ist trotzdem
Überlegung,
da.
Die Überlegung, ja,
wenn
die
du
ist
dann sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, ist ja nicht mehr so kommerziell in Anführungsstrichen, ist ja nicht mehr so passend.
Ja.
Aber dann trotzdem bewusst die Entscheidung zu treffen, ist mir aber egal. Aber man kommt ja trotzdem an den Punkt, das meine ich. Weil das kenne ich von mir auch oft, dass ich sozusagen dann bei bestimmten Sachen denke, okay, dann ist ja jetzt aber, ob das dann die Playlist ist oder eine ganz andere Playlist, eine Deutschrap-Playlist oder was auch immer. Man zielt ja heutzutage trotzdem darauf ab, als professioneller Musiker, der davon lebt, wäre das ja auch völlig abwegig, irgendwie jetzt zu behaupten, dass man in seinem Schloss sitzt und irgendwie nur in seinem Turm da oben macht, was man irgendwie denkt und das dann auf die Welt loslässt und das immer klappt. So. Das ist ja,
bin ich voll bei dir.
Aber diese
Wollte
Überlegung
ich jetzt auch gar nicht damit sagen.
Halt, ne?
So. Ja, voll.
Das meine ich. Und ob das sozusagen bei euch eine Rolle spielt, dass man schon dann mal bewusst sagt, okay, wenn wir das jetzt so machen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu komplex, aber es ist halt geil, so wie es ist. Aber dass zumindest der Gedanke mal aufpoppt.
Ja, das sowieso.
Ja,
also,
aber
das wollte ich auch
wenn
nicht
man
sagen,
überlegt,
dass es nicht passiert. Ich finde nur, es ist projektabhängig. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rap-Platte mache, dann geht es mir darum, eine Platte mit Rap zu haben, aber da denke ich auch dann gar nicht so weit drüber nach. Aber natürlich, wenn es jetzt ums Instrumental geht und wenn man davon leben will als Musiker, dann muss man schon immer wieder auch den Kompromiss finden, denke ich. Ja, da muss man.
Ich glaube, das ist aber auch bei Rap-Musik, wenn du davon leben willst, musst du auch Kompromisse machen.
Ja, natürlich.
Also,
also jetzt aus meiner Perspektive als Produzent, wenn ich jetzt Rapper wäre, dann wäre das genauso. Halt in einer anderen Richtung, ne?
Mhm. Du wolltest noch was sagen, Flucker,
ja,
dazu?
Ja, genau. Also wenn man anfangen muss zu überlegen, was reinpasst, dann kann man lange beschäftigt sein, weil sogar wenn ich durch eine Playlist skippe, dann denke ich mir manchmal auch, was zur Hölle ist das gerade oder wieso ist das da reingekommen oder ja, da gibt es für mich auch keine Straight Line zu folgen, überhaupt nicht. Das nee. Heißt, man kann am besten einen eigenen Style haben und hoffen, dass es irgendwie reinpasst oder dass die das reinnehmen. Und einmal, wenn du so weit bist und du hast deinen eigenen Style und deinen eigenen Sound, dann wird es, glaube ich, sowieso immer funktionieren, weil wieso wird sich alles auf einmal ändern?
Voll. Das ist genau der Punkt. Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen auch hinaus, dass das genau auch oft die Momente sind, in denen ich dann überlege, oh, ist das jetzt, ist das nicht zu weit weg? Und dann sind es manchmal genau die Sachen, mit denen man, wo man gedacht hat, so, okay, das ist far too way out, die dann irgendwie trotzdem in so einer Playlist plötzlich funktionieren, weil man halt dann auch mal was gemacht hat, was dich, also das geht ja auch in einer Playlist, genau wie es früher im Radio oder auch bei einem Festival, wenn du mit irgendwie 20 Bands in Folge spielst, geht es ja immer darum, den Ausnahmemoment zu gestalten, ne? Das, wo die Leute vielleicht dann tatsächlich kurz von ihrem Schreibtisch aufblicken und sagen, oh, was ist das denn? Und dann sich kurz entscheiden müssen, ob sie es gut oder schlecht finden. Aber das alleine kann, wenn denn die Entscheidung fällt, oh, ich finde es gut, dann ist der Griff zur Maus und zum in die Bibliothek schieben oder zum im Radio nachfragen, was das für ein Song war oder ihn shazammen, heutzutage ruft ja keiner mehr beim Radio an, oder halt dann zu sagen, oh, was war das für eine Band auf dem Konzert, die fand ich irgendwie ganz geil, die muss ich mir mal merken, den folge ich jetzt auf Instagram und gucke, ob die demnächst in meiner Stadt nochmal spielen, ne? Also das Risiko muss man dann eingehen und es kann natürlich auch sein, dass man gar nicht erst in der Playlist dann stattfindet deswegen, aber oder dass die Leute es dann abwählen, aber nur dadurch schafft man ja auch einen eigenen Sound, ne? Als wenn man nur so das bedient, was sowieso schon da ist und das probiert zu nachzubauen, ja. Nachzumachen so, dann kann das sicherlich funktionieren, ja, aber man baut halt auch keine Fanbase, also reale Fanbase auf, ne?
Wie auch immer man das. Ja, aber um mal was Gutes über Playlists zu sagen.
Ich meine das total gut. Also nicht falsch verstehen.
Ja, aber ich meine, es gibt einfach die Möglichkeit, um mit einem eigenen Sound erstmal dein Leben zu finanzieren, zum Beispiel. Ohne dass du eine große Fanbase aufbaust oder was auch immer. Und danach kannst du damit weitergehen. Danach kannst du schauen, wie du dich aufbaust, wie du dich vermarktest oder wo du damit spielen willst. Und es fängt eigentlich immer bei Playlists an. Und das ist einfach eine schöne Sache, glaube ich. Weil so viele Leute, den ich kenne oder womit ich zusammen Musik gemacht habe, leben jetzt davon und machen vielleicht bald einen nächsten Schritt in irgendeine Richtung.
Genau, ich glaube,
versteht ihr, was ich damit meine? Ja?
Doch, voll. Ich finde es eine ganz tolle Entwicklung, weil das natürlich genau wie du das sagst. Ne? Also es gibt jetzt plötzlich die Möglichkeit für Leute, die vielleicht sonst nicht so das Licht der Öffentlichkeit gesucht haben, aber trotzdem gute Musik gemacht haben, die irgendwie immer dann von, ob das dann Rapper gewesen sind oder Popmusiker, die dann irgendwie einfach für ein Appel und ein Ei Beats abgekauft haben und das so, ja, und die, ich will jetzt nicht sagen unterdrückt haben, das ist ja alles Quatsch, aber die sozusagen dann vielleicht sich im Business auch nicht so auskannten und dann einfach froh waren, dass irgendein Rapper überhaupt mal auf ihre Beats rappt und dann da irgendwie auch dadurch kein sinnvolles Einkommen aufbauen konnten, dass die jetzt alle da eine Möglichkeit haben, das ist total super. Und dann ist es, wie du sagst, genau an dem Einzelnen, das halt nicht als, weil man sonst natürlich schnell in die Gefahr läuft, die finde ich halt auch interessant und würde mal fragen, was das mit euch macht, dass man ja dann immer denkt, okay, aber wenn ich jetzt morgen nicht in diese Playliste komme, dann kommen die Streams nicht mehr. Wie finanziere ich dann mein Leben weiter? Blablabla, all das, ne? Ist ja das, was daraus folgt. Und ich glaube, wenn du es halt schaffst, das zu nehmen als Grundlage, als Sprungbrett, um dann daraus etwas weiteres zu machen und zu sagen, okay, ich gehe live auf Tour, ich baue mir da was auf, ich bringe andere Arten von Musik auch noch an den Start, die vielleicht weniger playlistenorientiert sind, oder ich baue mir über diese Musik auch eine eigene Fanbase auf, neben diesen Playlisten, und schaffe das halt irgendwie. Da muss man auch realistisch sein und muss man sagen, dass das auch nicht alle machen können. Das können nicht alle, die sozusagen Lo-Fi-Beats machen werden, sich ein irgendwie geartetes zweites Ding aufbauen können. So. Aber wahrscheinlich die, die das sehr gut machen, für die würde das wahrscheinlich funktionieren. Macht das was mit euch? Oder ich weiß nicht, ob du jetzt nebenbei noch arbeiten gehst, Mr. Käfer, weil du bist ja noch im Orchester. Ich sag mal, das ist jetzt...
Ja, momentan geht's zum Glück gerade so, wie es jetzt ist. Und was du sagst, denke ich, dass einem das, wenn man in diesen Playlisten stattfindet, dass einem das einfach auch den Freiraum gibt, wieder andere Dinge zu machen, die jetzt weniger kommerziell oder, keine Ahnung, einfach der künstlerische Ausdruck sind oder neue Ideen, wo man sich im Vorhinein gar nicht denkt, dass es funktionieren würde, aber die dir dann wieder als Künstler so ein Profil geben. Also voll. Dir als Künstler dann halt wieder einfach vielleicht auch andere Leute anspricht und greifbarer ist auch, ne?
Ja.
Also habe ich das jetzt verstanden.
Ja, voll.
Bei mir ist es so, ich denke immer, dass es morgen vorbei sein kann, was natürlich nicht so ist, aber genau das gibt mir dann irgendwie so ein Drive, um immer gut weiterzumachen. Und meine finanzielle Existenz hängt eher vom Orchester ab, würde ich sagen. Oder ich meine, ich habe das immer noch
als Backup sozusagen.
Hinter der Hand, sagt mir als Backup, ja. Und,
da wollen jetzt dein Orchester nicht hören, dass das nur das Backup ist.
Genau, aber es ist eigentlich so. Also ja, wie soll man sowas sehen? Ja.
Nein, aber ich finde, aber das ist natürlich, da bist du natürlich auch in einer sehr luxuriösen Position, ja, durch deine sozusagen zwei Beine, auf denen du stehst, die beide musikalisch sind. Aber diese Denkweise, das könnte morgen alles auch vorbei sein.
Ja, das finde ich aber auch.
Die ist mir sehr, sehr vertraut, auf jeden Fall. Mhm. Also, und.
Aber empfindet ihr das auch so, dass es dann trotzdem neue Energie gibt, weil man dann immer weitermacht und immer denkt, okay, was ist das ja, nächste Ding? Und dann passiert irgendwie jede Woche was Neues und ja.
Ja, ist es. Also, ist es auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, es hält dich immer in so einer gewissen Spannung. Aber das hat gar nicht unbedingt was mit Playlisten zu tun. Also ich glaube, das jetzt auf eine Playlist abzuwälzen, zu sagen, ja, das ist, weil diese Playlisten so unkalkulierbar sind, in Anführungsstrichen, das ist, glaube ich, Quatsch, weil das hat einfach was mit dem Musikbusiness generell zu tun, weil das war früher auch nicht anders. Also du hast auch früher deinen Radiopromoter, sicherlich hast du jetzt mit einem Lo-Fi-Beat keinen Radiopromoter losgeschickt, aber wenn du es aufs Musikbusiness generell beziehst, dann hast du auch den Radiopromoter losgeschickt und wusstest auch nicht, ob der Radiosender jetzt deinen Song in seine Playlist nimmt, in seine Rotation, und dann hat er das irgendwie mit 3 Singles gemacht und bei der 4. Single hat er das plötzlich nicht mehr gemacht, und wenn er das nicht macht, dann passiert auch kein Hit, und dann, also du hattest ja auch vorher diese Sachen nicht. Und selbst wenn du eine Fanbase hattest, konnte es auch immer passieren, dass du ein nächstes Album rausbringst und was Neues probierst. Und viele Musikfans von Bands sind ja auch super krass intolerant ihrer eigenen Band dann gegenüber. Ja, also wenn die dann irgendwas Neues probieren. Ich kenne das ja selber von mir, so, weißt du? Also,
ja, klar, ist ja im Hip-Hop auch so, ne? Also.
Ja, wenn ich jetzt irgendwas geil finde, dann finde ich das geil für so, wie es ist. Und dann will ich eigentlich, dass die bitte das erste Album 10-mal rausbringen und es nur immer noch geiler machen. Und ich weiß aber aus der Künstlerperspektive, dass das eigentlich gar nicht möglich ist und dass du immer irgendwie was anderes machen musst. Also du bist ja nie gefeit davor, dass es morgen nicht auch vorbei sein könnte. Aber
ja, voll
und ist es in so einer Playlist nochmal durch diese schnelllebige Zeit, in der wir jetzt leben, ja, ist es nochmal etwas kanalisierter, aber die Mechanismen sind eigentlich nicht neu. So, das meine ich nur. Und man muss sich, glaube ich, man muss sich immer breit aufstellen im Musikbusiness. Ansonsten ist es nie gut, auf eine Karte zu setzen. So, es sei denn, du hast dann einmal den richtigen Riesen-Welthit gehabt, dann wird es finanziell für dich auch immer reichen. Aber den jagen wir alle noch.
Ja, obwohl es auch ein paar Lo-Fi-Produzenten gibt, die schon nicht mehr arbeiten müssen, glaube ich.
Ach du,
es gibt Alben, also bestimmt. Es gibt Alben, die schon so krass gestreamt haben, dass, dass die nichts mehr machen müssen, glaube ich.
Meinst du, es gibt Lo-Fi-Millionäre?
Bestimmt, ja. Also ich kenne keine, aber ja.
Okay, na dann haben wir ja alle noch ein Ziel.
Ja, ja.
Ich wäre eigentlich soweit wunschlos glücklich. Ich fand das eigentlich eine sehr spannende Runde. Habt ihr noch was ihr loswerden wollt? Jetzt könnt ihr nochmal einen Werbeblock einschieben.
Nee, ist gut.
Ich glaube, wir haben schon genug Werbung gemacht.
Okay, dann mache ich es nochmal für euch. Also, wer die Jungs hören will, der kann sonst natürlich einfach auf Instagram sag ich schon, auf den ganzen Streaming-Plattformen dieser Welt die Jungs suchen. Und ansonsten kommt die neue Platte. Now Again heißt sie. Warum heißt sie eigentlich Now Again? Weil sie...
Es war eigentlich, weil die in der Zeit entstanden ist. Also ich glaube, Localist hat mich angeschrieben, weil er in Quarantäne war. Und ich war auch zu der Zeit nur zu Hause. Und es war schon auch eine Phase, wo halt wenig Input da war für das, was man macht. Ne? Also irgendwann habe ich es halt auch gemerkt, der Input fehlt. Und dieses Now Again war so die Idee, dass immer wieder, wenn du halt dann weniger oft Input hast, aber immer wieder, wenn er halt kommt, dann machst du halt wieder was. Und ja, deswegen, das war so die Idee.
Also auch ein weiteres Quarantäne-Baby sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja, das war auf jeden Fall krass, weil ich bin da so ein bisschen verrückt geworden. Musste ein paar Tage alleine sitzen und dann haben wir einfach, ich glaube mal am einen Tag 5 Beats gemacht oder so.
Direkt so viel, über Skype oder was?
Überschicken und einfach, ja.
Nein, ich meine, also er hat eine Skizze hingeschickt, ich habe die... Ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe es zurückgeschickt und dann ist ein Beat entstanden. So.
Habt ihr 5 davon an einem Tag gemacht?
Ich glaube schon, ja.
Schon. Ich glaube so. Ja.
Waren das schon fertige Skizzen, die du hattest? Oder hast du tatsächlich, während er aufgenommen hat, wieder die nächste Skizze gebaut?
Ja, genau. Genau so war es, ja.
Genau, und lustigerweise machen wir das heutzutage immer noch so. Wir arbeiten jetzt auch an ein neues Projekt. Und ja... Dieser Ablauf ist genau der gleiche und es funktioniert sehr gut und schnell. Und ja, ich mag es, wenn wir so machen oder wenn wir nebeneinander sitzen, ist eigentlich egal.
Aber es ist auch ein Teil der Platte sozusagen, ist auch nebeneinander entstanden oder ist es ein komplettes digitales Projekt?
Ja, ja. Es waren eigentlich 2 Sessions. Ja, die erste mit Hin- und Herschicken und die zweite war ich in München beim Localist. Und da haben wir einfach 4 Tage, glaube ich, gechillt und Mucke gemacht. So.
Okay. Ja, cool. Dann, wer das hören möchte, wie sich das anhört, digital und nebeneinander sitzend und dann guessen will, welche davon digital und welche nebeneinander entstanden sind. Dazu gibt es ein großes Gewinnspiel auf der Website von Localist und Mr. Käfer. Das könnt ihr dann dort eintragen und dort wird ein, was verlost ihr da?
Eine Platte vergeben.
Eine Platte? Ach so, nee, das ist ja, ja. Nee, komm.
Wer alles... Dachte, alles
hier, wir reden über Lo-Fi-Millionäre jetzt hier. Da musst du so Farid Bang-Moves machen.
Ja, aber ich habe gesagt, ich kenne keine.
Ihr müsst so Farid Bang-Moves machen. Ihr müsst so, wir verlosen einen SSL-Pult. So. Nein, so zwei SSL-Pulte, so richtig sinnlos. 2 SSL-Pulte verlosen wir einfach so, weil man 2 gar nicht braucht. So. 1 für zu Hause und 1 für im Studio.
Ja.
Geil.
So machen wir das.
Genau. Also, ansonsten folgt uns wie immer auf Spotify, Instagram, gebt eine Bewertung auf Apple Podcast. Und ich habe noch zum Schluss einen Tweet of the Week für euch. Und zwar auf Apple TV gibt es gerade eine sehr schöne Serie von Mark Ronson, die heißt Watch the Sound. Kann man sich, glaube ich, auch so ein kostenloses 4 Wochen-Abo machen und sich das reinziehen. Es sind 4 oder 5 oder 6 Folgen, weiß gar nicht genau. Ist sehr, sehr interessant. Es geht um sehr nerdige Sachen, um Reverb, um Hallgeräte, um Distortion, um Autotune, um Drum Sound, glaube ich. Also einiges. Nerdfaktor ist auf jeden Fall hoch. zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten gehabt euch wohl. Wer wissen will, wie Flokalis und ich zusammen klingen, der kann sich auch die aktuelle Papichuro-Platte reinziehen. Da sind auch zwei Songs von meinem Kollegen, dem Richard Holzmann, mir und dem lieben Flokalis drauf. Und ansonsten, lasst euch gut gehen. Bis dahin, das war Beats and Treats, nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!
Ciao!
Ciao.